Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Werbung Ende.
Ein minimalistisches Mexiko erkämpft und erzittert sich vorzeitig den Gruppensieg und darf damit weitere Spiele im Aztekenstadion bestreiten. Ein südkoreanisches Geschenk, sei Dank. Außerdem Kanadas historischer 6:0 Kantersieg gegen Katar wird böse überschattet, während die Schweiz endlich im Turnier angekommen ist. Was macht eigentlich die deutsche Mannschaft? Antworten darauf gibt es auch jetzt hier im Podcast von NTV Sport. Das alles und noch viel mehr täglich während der Fußball-Weltmeisterschaft. Hallo und herzlich willkommen. Schönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wann auch immer ihr einschaltet. Ich bin Kevin Schulte hier bei NTV Sport. Während der Fußball-Weltmeisterschaft sind wir ein täglicher Podcast und melden uns jeden Morgen mit den Ereignissen der Nacht und einem Ausblick auf die Ereignisse, auf die mutmaßlichen Ereignisse des jeweiligen neuen Tages. Wir blicken heute zurück auf die Partien in Gruppe A und Gruppe B. Damit wurde eingeläutet der zweite Gruppenspieltag. Wir hatten ja jetzt alle 48 Teams einmal gesehen und in Gruppe A und Gruppe B sind jetzt bereits die ersten Entscheidungen gefallen. In Gruppe A fangen wir an mit dem 18 Uhr Spiel aus Atlanta. Da trafen sich Tschechien und Südafrika. Beide hatten ja am ersten Spieltag enttäuscht und verloren. Also der Druck war definitiv da. Und zunächst sah es so aus, als würde Tschechien damit deutlich besser klarkommen. Michael Sadilek vollendet bereits in Minute Nummer 6 einen starken Angriff zur frühen Führung für Tschechien. Südafrika auch hier also mit einem absolut schlechten Start, genau wie im Eröffnungsspiel gegen Mexiko. Aber danach werden Bafana Bafana besser. Südafrika spielt dann einen besseren Ball und Tschechien zieht sich immer mehr in eine Art Schneckenhaus in der Defensive zurück. Und das wird irgendwann, wenn auch spät, bestraft. 83. Minute, Thibaut Mokoena verwandelt einen Handelfmeter zum 1:1 aus dem Nichts. War der entstanden, abgespreizter linker Arm von Sulc wurde getroffen. Und Mokoena lässt sich die Chancen nicht entnehmen, trifft zum Ausgleich für Südafrika, das in der Folge sogar noch die besseren Chancen auf das Siegtor hatte. Es gab letztendlich in der Nachspielzeit Chancen auf beiden Seiten, aber die klar gefährlicheren Szenen hatte Südafrika. Also um ein Haar hätte Südafrika hier diese Partie sogar noch gewinnen können. Kam nicht so. Am Ende, ja, das 1:1 sicherlich für beide Teams zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig, könnte man sagen. Tschechien trifft am letzten Spieltag auf Mexiko, muss gewinnen. Südafrika muss ebenfalls gewinnen gegen Südkorea, scheint natürlich den etwas schwächeren Gegner zu haben, aber Mexiko, da kommen wir gleich zu, wird vielleicht wahrscheinlich rotieren, wird eine B11 auf den Platz schicken und das könnte dann wiederum die Chance für die Tschechen sein. Bei Südafrika fehlt gegen Südkorea ausgerechnet der einzige Torschütze des Turniers bis dato mit Mokoena, der jetzt hier den Handelfmeter reinmacht, hat sich die zweite gelbe Karte eingehandelt und kann damit gegen Südkorea nicht spielen. Stichwort Südkorea, da kommen wir jetzt zu und wir springen jetzt einfach in der Nacht auf das 3 Uhr Spiel und schließen damit schon mal die Gruppe A ab. Mexiko gewinnt gegen Südkorea mit 1:0 und damit fährt Mexiko El Tri auch den zweiten Dreier ein nach dem 2:0 im Eröffnungsspiel gegen Südafrika. Mexiko ist ja in Guadalajara jetzt gelandet, nachdem man im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt angefangen hatte, gewinnt man auch in Guadalajara und es war ein Spiel ohne große Highlights, muss man ganz klar sagen. Letztlich würde ich fast sagen, es war ein grauenhaftes Fußballspiel. Es lebte einzig und allein, hier stimmt der Satz wirklich, es lebte einzig und allein von der Spannung und vielleicht noch der Atmosphäre, die natürlich auch beim Auftritt des Gastgebers besonders gut war und besonders enthusiastisch war, aber es war wirklich ein schlimmes Fußballspiel. Es gab so gut wie keine interessanten Szenen, außer ja das 1:0, 50. Minute, Flanke von Quiñones, das ist der Torschütze vom 1:0 gegen Südafrika am ersten Spieltag. Jiménez, der köpft eine Bogenlampe, also eigentlich entsteht daraus gar nichts Gefährliches, eigentlich. Korea-Torwart Seung-Yu Kim, der muss den Ball nur runterpflücken, prallt dann aber mit seinem Mitspieler zusammen und lässt den Ball fallen. Luis Romo steht richtig, nutzt das aus und trifft ins leere Tor zum 1-0. Sollte das einzige Tor bleiben, weil in der 87. Minute die Riesenchance zum Ausgleich liegen gelassen wird. Rangel, der mexikanische Torwart, pariert einen Kopfball von Cho, auch gegen den Abpraller von Young, gegen das Nachsetzen von Young, ist Rangel auf dem Posten und hält damit den 1-0 Siegtreffer von Luis Romo fest. Und damit steht Mexiko nach 2 Spieltagen bei 6 Punkten, Südkorea bei 3, Tschechien, Südafrika bei 1. Südkorea kann auch noch auf 6 Punkte kommen, aber egal mit welchem Torverhältnis am Ende Südkorea bei 6 Punkten landet und Mexiko vielleicht bei 6 Punkten stehen bleibt, weil man vielleicht gegen Tschechien verliert. Seit dieser WM ist es so, es zählt bei Punktgleichheit der direkte Vergleich, den hat Mexiko gewonnen, das heißt Mexiko kann die Füße hochlegen. Es kann nicht mehr von Platz 1 verdrängt werden. Das heißt, Mexiko spielt nicht nur gegen Tschechien, jetzt in Mexico City, Donnerstag 3 Uhr in der Früh wird gespielt deutscher Zeit, sondern auch das 16. Finalspiel wird man in Mexico City im Aztekenstadion bestreiten. Sollte man gewinnen, auch das Achtelfinale. Also das war den Mexikanern natürlich unfassbar wichtig, dass man im altehrwürdigen Aztekenstadion jetzt die weitere WM bestreiten kann. Tschechien braucht den Sieg, Südafrika braucht den Sieg, hatte ich schon gesagt. Die spielen dann parallel in Monterrey gegen Südkorea. Südkorea reicht definitiv ein Unentschieden gegen Südafrika für das Weiterkommen. Wir schauen dann jetzt weiter, dass wir in Gruppe B das ganze Geschehen besprechen. Die Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina war das erste Spiel des Abends aus Gruppe B, 21 Uhr Anstoß in Los Angeles. Die Schweiz stand schwer unter Druck nach der Blamage nach dem 1-1 gegen Katar. Granit Xhaka hatte von einer toxischen Atmosphäre gesprochen im Team, also insgesamt keine guten Voraussetzungen. Bosnien dagegen hatte sich achtbar aus der Affäre gezogen, war jetzt auch keine Offenbarung, das 1-1 gegen Kanada, aber dieses 1-1 hatte einen ganz anderen Wert als das 1-1 der Schweiz gegen Katar. Auch hier im Spiel gegen Bosnien tat sich die Schweiz dann sehr lange sehr schwer. Bis zur ersten Trinkpause war die Schweiz klar besser, aber danach Bosnien stärker, dann Halbzeitpause. Auch in der zweiten Halbzeit kommt dann irgendwann die Trinkpause ins Spiel. Hier verändert die Trinkpause das Spiel aber nicht. Schweiz dominiert vorher und nachher. Also man kann sagen, die Schweiz hat 3 der 4 Viertel dominiert. Die Tore fallen aber alle erst in der Schlussviertelstunde. 74. Minute, Freiburg-Spieler Johan Mansambi trifft 2 Minuten nach seiner Einwechslung zum 1-0. In der 80. kassiert Tarik Muharemovic von Bosnien wegen der Notbremse rot. In der 84. dann die Entscheidung durch den Ex-Augsburger Ruben Vargas mit dem 2-0. Also ein weiteres Joker-Tor, Murat Yakin, der Schweizer Trainer, hatte hier ein goldenes Händchen, denn Mansambi macht sogar noch einen Doppelpack klar in der 90. zum 3-0. Dann in der Nachspielzeit macht Ermin Marmic ein Wahnsinnstor mit 115 km/h, wird sein Schuss geblitzt, ein Volleyschuss ins Netz zum 3-1 Ehrentreffer. Aber der alte Abstand wird nochmal wiederhergestellt, 11 Meter für die Schweiz und Granit Xhaka nimmt sich die Kugel, trifft zum 4-1 Endstand. Was bleibt von diesem Spiel? Also einfach ein wunderbares Händchen bei Schweiz-Trainer Murat Yakin, der den Sieg einwechselt. 3 der 4 Tore werden geschossen von Einwechselspielern. Der Sieg macht generell die Katar-Blamage jetzt auch erstmal vergessen. Bosnien hat trotz der klaren Niederlage, muss man auch sagen, immer noch sehr gute Chancen aufs Weiterkommen. Denn es reicht ein Sieg gegen Katar. Dann wird man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zumindest einen der besten 8 Gruppen dritten Plätze belegen. Stichwort Katar, da kommen wir jetzt hin. Wir sprechen über Kanadas 6-0 gegen Katar. Es war das historisch 8. WM-Spiel einer kanadischen Fußballnationalmannschaft der Männer bei einer WM-Endrunde und es war der erste Sieg. Kanada gewinnt 6-0 gegen Katar, zerpflückt die Asiaten in Vancouver, überschattet allerdings wird die Partie von der Horrorverletzung des Ismaël Koné. Laut erster Diagnose hat sich Koné das linke Schien- und Wadenbein gebrochen. Jesse Marsch sagte auf der Pressekonferenz, Zitat, es ist direkt vor der Bank passiert, man konnte die Knochen brechen hören. Wie sind wir da hingekommen? Erstmal erste Halbzeit, 16. Minute, Kyle Larin, der auch schon gegen Bosnien getroffen hatte, staubt ab zum 1-0. In der 29. Jonathan David mit dem 2-0, nutzt einen Abpraller wunderbar aus, mit perfektem Volleyschuss dann. In der 33. kassiert Homan Ahmed wegen der Notbremse rot. Katar dann schon komplett ohne Chance. David staubt erneut ab zum 3-0 Halbzeitstand, also generell ein Spiel der Abstauber-Tore. In der 51. Minute gibt es dann das Horrorfoul von Assim Madibo an Ismaël Koné. Koné muss weggetragen werden. Madibo sieht natürlich rot. Der kann selbst gar nicht fassen. Schreckliche Szenen wirklich. Und Jesse Marsch, der amerikanische Nationaltrainer in Diensten Kanadas, hat sich vor allen Dingen nach dem Spiel auch noch richtig in die Wolle bekommen mit dem spanischen Nationaltrainer in Diensten Katars, mit Julen Lopetegui. Also wirklich eine völlig bescheuerte Szene von Madibo, der Koné einfach nur das Bein weghaut und dann selbst geschockt ist, ob dieser völlig wahnsinnigen Aktion. Kanada sorgt dann dafür, dass irgendwie so ein bisschen, ja, man kann nicht von guter Stimmung sprechen, aber dass so dieser Schock so ein bisschen aus den Gliedern entflieht, indem es noch 3 Tore schießt. Nathan Saliba per Freistoß mit dem 4-0, dann ein 5-0 ist ein Eigentor nach Schuss von Jacob Scheffelberg und das 6-0 dann in der Nachspielzeit durch Jonathan David, der hier sein drittes Tor erzielt. Nach dem Spiel dann, wie gesagt, dieses heftige Wortgefecht zwischen Marsch und Lopetegui und Jesse Marsch, der das Ganze ja dann im Interview wirklich sehr, sehr krass einsortiert und auch davon spricht, dass es genau das Ziel war, natürlich Kanada hier auf die Weltbühne zu holen, die Kanadier stolz zu machen. Und ja, es seien halt 40.000, 50.000 im Stadion gewesen, die hätten großes Glück gehabt und die 40 Millionen Kanadier vor den Fernsehbildschirmen dürften aber genauso stolz sein. Kanada brauchte mindestens übrigens einen 4-0 Sieg für Platz 1 nach 2 Spieltagen vor der Schweiz wegen des Torverhältnisses. Hat man klar geschafft und deutlich ist, schlechter als Platz 2 wird es unter keinen Umständen, da lege ich mich fest. Katar braucht einen Sieg gegen Bosnien für das Weiterkommen. Bosnien braucht einen Sieg gegen Katar. Das könnte auch ganz interessant werden im Parallelspiel. Da geht's eben darum, beide wären mit einem Unentschieden raus, weil 2 Punkte reichen nicht zum Weiterkommen als einer der besten Dritten. Das heißt, die müssen mit offenem Visier am Mittwoch 21 Uhr deutscher Zeit in Seattle gegeneinander antreten. Parallel wird erneut in Vancouver Kanada auftreten gegen die Schweiz und Kanada reicht da ein Punkt. Ansonsten würde Kanada als Gruppenzweiter oder generell der Gruppenzweiter dieser Gruppe trifft auf den Zweiten aus Gruppe A, das heißt auf Südkorea, Südafrika oder Tschechien. Und damit blicken wir auf den heutigen Tag. Wann geht's los? Erst 21 Uhr deutscher Zeit. Gruppe D in Seattle, USA gegen Australien, also der dritte Gastgeber mit seinem zweiten Auftritt. Schiedsrichter wird ein Deutscher sein, Felix Zweier, der einzige Deutsche bei dieser WM, der die Spiele leiten darf. Beide Teams überragend ins Turnier gestartet. Die Australier völlig überraschend gegen die Türkei gewonnen. USA überraschend deutlich gegen Paraguay gewonnen. Und beide ja, können sich jetzt hier auch weit nach vorne spielen und unter Umständen auch hier je nach Ausgang des zweiten Spiels schon den Gruppensieg klar machen. Die Türkei spielt gegen Paraguay im zweiten Spiel der Gruppe, allerdings erst an 5 Uhr Anpfiff in San Francisco, also zum Zeitpunkt des Spiels aus des Endes der Partie USA-Australien weiß man jetzt noch nicht, was dann auch wirklich der Sieg wert ist für eine der Mannschaften. Türkei, Paraguay, da gilt natürlich das Gegenteil zu USA-Australien. Beide schwer unter Druck, beide Teams ganz schwach und brutal enttäuschend ins Turnier reingestartet und beide müssen im Prinzip gewinnen, um hier auch so ein bisschen die enthusiastischen Fans in den Heimatländern wieder zu besänftigen. Sieht ein bisschen anders aus, die Ausgangslage in Gruppe C. Da schauen wir um 0 Uhr zunächst auf die Partie in Boston zwischen Schottland und Marokko. Schottland hat den Pflichtsieg eingefahren gegen Haiti mit 1-0. Ist das schwächere Team als Marokko. Marokko hat überzeugt beim 1-1 gegen Brasilien. Schottlands 3 Punkte gegen Haiti könnten schon dazu reichen, um ins 16-Finale zu kommen. Wichtig wäre dann allerdings, selbst wenn man zweimal verliert aus schottischer Sicht gegen Marokko und Brasilien, dass man das Torverhältnis im Rahmen hält. Also auch hier die Höhe der möglichen Niederlage entscheidend. Brasilien dann gegen Haiti unter Druck um 2.30 Uhr Anstoß. Wirklich Achtung, Anstoßzeit ausnahmsweise schon 2:30. Da gibt es also einen kurzen Übergang von der Partie in Boston, Schottland, Marokko zur Partie Brasilien-Haiti in Philadelphia. Brasilien natürlich haushoher Favorit, hat gegen Marokko nicht gut gespielt. Es geht ja im Fernduell jetzt mit Marokko mutmaßlich um den Gruppensieg. Dass die Brasilianer hier aus der Vorrunde durchkommen, sollte Formsache sein. Haiti ist dann auch, da müssen wir die Kirche im Dorf lassen, sehr wahrscheinlich chancenlos. Das also die 4 Partien der nächsten Nacht. USA, Australien, Schottland, Marokko, Brasilien, Haiti, Türkei, Paraguay in der Reihenfolge, also Gruppe D, C, C, D. Gruppe E wird dann am Samstagabend interessant, also morgen Abend, da haben wir die deutsche Gruppe und da wollen wir an der Stelle, auch wenn das Spiel also noch mehr als 24 Stunden entfernt liegt, Deutschland gegen die Elfenbeinküste, wollen wir mal zu unserem Reporter, zu Sebastian Schneider nach Winston-Salem schalten, wo der DFB-Tross abgestiegen ist und wollen einfach mal eine Zwischenbilanz reinholen oder ein kleines Zwischenfazit dieser Trainingswoche. Was ist denn überhaupt alles passiert? Wie ist die Lage dort? Wir schalten jetzt rüber zu Sebastian Schneider. Grüß dich, Sebastian. Hi.
Hi, moin.
Wie viel Uhr ist es jetzt bei dir? Wir reden jetzt deutscher Zeit 23.43 Uhr miteinander, also zwischen den Partien Schweiz-Bosnien und Kanada gegen Katar.
Ich orientiere mich nur noch an der Sonne und die sagt mir, es ist kurz vor 6 Uhr abends.
Aber Sebastian, erzähl mal, wie sind jetzt so die Bedingungen vor Ort? Wir bekommen natürlich auch so ein bisschen die Geschichten mit, extrem heiß, 30 Grad, schwül. Erzähl mal, also wie fühlt es sich für dich an und wie muss es sich erst für die Spieler dann auf dem Trainingsplatz anfühlen?
Es ist verrückt, also es sind halt die USA, das heißt alles ist extrem, alles ist groß, alles ist gewaltig, so ist es auch beim Wetter. Es war Anfang der Woche ganz angenehm sogar, da waren es nur so 25, 26, 27 Grad. Gestern war es brutal, also Mittwoch, da waren es so 32, 33 Grad, aber die Sonne hat halt ordentlich zugelangt, das war einfach stechend, das war kaum möglich, sich draußen aufzuhalten. Und dann heute, beziehungsweise Donnerstag, war es unfassbar schwül, also das habe ich auch noch nicht erlebt. Ich habe es vorhin schon erzählt, wir kriegen immer so 15 Minuten Einblick ins Training. Das heißt, wir dürfen dann zuschauen, wie sich aufgewärmt wird. Also nicht viele Erkenntnisse sammeln, aber wenigstens da sein. Und man stand halt da im Schatten und hat einfach geschwitzt, weil es so schwül und drückend war, dass es echt unmöglich war zu sein. Mir taten die ganzen Kameraleute und Fotografen leid, die mussten ja dann noch Equipment schleppen. Das blieb mir erspart und trotzdem hat man geschwitzt. Ich weiß gar nicht, wie man unter den Bedingungen ordentlich Fußball spielen kann. Das ist mir echt ein Rätsel. Auch wenn man so privat joggen geht, man läuft 5 Minuten, man geht 5 Minuten, man läuft 5 Minuten. Das ist alles sehr humbling.
Wie viele Kollegen, wie viele Medienschaffende sind denn überhaupt dort in Winston-Salem aus Deutschland am Start?
Schwer zu sagen, weil nicht alle immer arbeiten, klar. Ich glaube, so überschlagen sind so 150 Leute mit allem drumherum, mit Produktion und Kameramenschen und Fotografen und Schreibenden und Online und Fernsehen und Radio. Da kommt ganz schön was zusammen. Magenta ist ja auch hier, die übertragen ja alle Spiele. Die haben hier auch so ein kleines Studio. Genau, es müssten so 150 deutsche Journalistinnen und Journalisten sein.
Ja, ich muss auch sagen, erstmal vorweggestellt, also Aufnahme kurz vor Mitternacht, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, deutscher Zeit, wiederum bei dir 6 Stunden früher. Das heißt, wir reden über Donnerstagabend, Spiel gegen die Elfenbeinküste ist Samstag 22 Uhr. Bei dir wiederum in Nordamerika ist das auch dann deutlich früher, noch am Nachmittag. Dementsprechend, wir haben alle doch Gefühl für Raum und Zeit verloren, auch bedingt durch diese ganzen Nachtspiele zu deutscher Zeit. Kommen wir mal auf die wirklich harten Themen zu sprechen. Was hat denn die deutsche Mannschaft jetzt trainingstechnisch so gemacht? Ja, du kannst jetzt nicht so viel die detaillierten Einblicke geben, weil ihr alle, ihr Reporter natürlich jetzt auch nicht die gesamten Trainingseinheiten beiwohnen könnt. Aber was ist so bekannt?
Ich finde es gut, dass da nochmal eine Zeitverschiebungsebene dazukommt, dadurch, dass wir ja im Voraus sprechen. Das macht es noch einfacher. Genau, wie war die Woche? Die Woche fing erstmal mit Freihaben an für die Mannschaft. Nach jedem Spiel ist es so, dass Friends und Family eingeflogen werden und die sozusagen mit der Familie dann ein bisschen Zeit verbringen können. Die sind dann abgeflogen. Einen Tag später war dann komplett frei nochmal. Und der Rest wird tatsächlich geheim trainiert. Deswegen, wir haben da nicht so viele Einblicke. Wir haben, wie gesagt, immer diese Viertelstunde, wo man so sieht, wie sich warm gejoggt wird, wie so Bälle hin und her geschoben wird, wie man sieht, wie dass der Platz immer wieder nachgewässert wird, immer wieder laufen da Leute mit zum Schlauch rum und machen alles nass, damit das nicht so stumpf und hart ist. Was man so gehört hat, ist, dass es diese Woche vor allem um das defensive Spiel ging, so defensive Formation, während es bei Curaçao vor allem ja um Offensive ging, um Tore erzielen. Mit der Elfenbeinküste war da ja nochmal ein anderes Kaliber, das auch offensiv stärker ist. Deshalb ging es so ein bisschen darum, in der PK hat, glaube ich, Manuel Neuer heute gesagt, die richtige Positionierung finden. Er hat es, glaube ich, 4-mal gesagt oder 3-mal. Genau darum ging es, sozusagen vorbereitet zu sein auf die schnellen Außenstürmer.
Gibt es irgendwelche Teambuilding-Maßnahmen? Was hat die deutsche Mannschaft jetzt über die Woche gemacht?
Tatsächlich ist mir nichts bekannt. Es gab so einen Teamabend, davon gab es aber keine Bilder und eigentlich gesagt auch keine Berichte. Also das ist nichts nach draußen gedrungen. Ansonsten schlagen die sich so mit so klassischen, weiß nicht, man war ja selber schon mal auf Klassenfahrt. Was macht man da? Was spielt man Uno? Die spielen manchmal noch Golf, so. Das hat man damals nicht gemacht. Als die NBA Finals liefen, das wurde noch viel geschaut. Es gibt ja einen Pool, da wird sehr viel gesprungen und reingejumpt. Das sind so die Dinge, halt so diese klassischen, ja, Klassenfahrtsdinge, ehrlich gesagt.
Stichwort Spiel gegen die Elfenbeinküste. Es wird ja in Toronto gespielt. Man hat ja jetzt wieder ein paar Stunden Flug. Wann geht's da los? Wie ist da so der Plan? Wie geht's auch für dich persönlich dann jetzt auf die Reise nach Kanada?
Meine aufgeschnappt zu haben, dass sie morgen Nachmittag fliegen, unserer Zeit. Also das müsste dann so 14, 15 Uhr sein. Ich fliege auch, aber von woanders, weil ich nicht von dem privaten Flughafen fliege, von dem die fliegen. Ja, ich habe auch keine eigene Chartermaschine. Ich verstehe das auch nicht. Genau, dann geht's nach Toronto. Es gibt am Abend noch vor dem Spiel eine Pressekonferenz mit Nagelsmann und einem Spieler. Und dann geht, ja, dann kommt das Spiel schon einen Tag später. Ich weiß, also ich müsste lügen, wenn ich jetzt sage, welche Uhrzeit das Ortszeit ist. Muss ich dann an dem Tag herausfinden. Wir werden sehen.
Ist denn im Spiel gegen die Elfenbeinküste, jetzt ist das eine ganz andere Hausnummer, als es Curaçao war zum WM-Auftakt in Houston, ist denn im Spiel gegen die Elfenbeinküste mit Änderungen personeller Natur in der Startelf zu rechnen?
Alles, was man bisher gehört hat, ist es tatsächlich so, dass es keine personellen Änderungen geben wird, voraussichtlich. Es wird so sein, dass Leroy Sané vor allem eine defensivere Rolle spielt, als er das jetzt gegen Curaçao noch gemacht hat. Weil das Problem ist so ein bisschen, dass Kimmich zwar Rechtsverteidiger spielt, aber sehr viel im Mittelfeldzentrum auftaucht und dann ist ja die rechte Seite blank und die wird dann wahrscheinlich Leroy Sané füllen. Das heißt, der wird mehr mit Defensivaufgaben beschäftigt sein. Das wird so ungefähr sein. Also es wird keine große personelle Änderung sein. Es wird vor allem taktisch so ein bisschen mehr, es wird mehr versucht werden, so Konter zu unterbinden. Es wird eher darum gehen, den Ball zu halten und ihn nicht zu verlieren und wenn man ihn verliert, schnell genug zu sein, ihn zurückzuholen. Darum geht's.
Und wie sieht dein Gefühl aus jetzt vor diesem zweiten Spiel? Die Elfenbeinküste hat gegen Ecuador durch ein spätes Tor in der 90. Minute mit 1-0 gewonnen. Die bringen natürlich sehr viel Qualität mit, gerade im Offensivspiel, sicherlich auch im Konterspiel, Umschaltspiel. Das sind so die Stärken über die schnellen Spieler, die sie haben. Wie ist dein Gefühl? Also bei vielen großen Turnieren in der jüngeren Vergangenheit lief es dann auch im zweiten Spiel nicht immer gut. Das war auch bei den starken Weltmeisterschaften der Fall. 2006 hatte man dieses Krampfspiel gegen Polen, 2010 hat man gegen Serbien verloren im zweiten Spiel, 2014 beim WM-Titel gegen Ghana nur unentschieden gespielt. Womit rechnest du?
Boah, da müsste ich in die Glaskugel gucken oder Stefans mexikanischen Kanarienvogel befragen. Es ist alles möglich, würde ich sagen. Schwierig. Um nochmal kurz die Klammer zurück. Deutschland hat ja in Houston gegen Curaçao gespielt, das war klimatisiert. Wenn man jetzt die Franzosen gegen Senegal gesehen haben, die da in der Hitze von New York gespielt haben, in der prallen Sonne, das sah so aus wie 90er-Jahre-Fußball. Da wurde sehr viel gestanden und sehr viel nach vorne geschossen, wenig gespielt. Das ist bei 22 Grad im klimatisierten Stadion, glaube ich, nochmal einfacher. Toronto hat ebenfalls den Vorteil des Klimas. Das ist europäische 20, 25 Grad, das regnet sogar manchmal da und zwar, also okay und nicht mit Schleusentoren. Ja, wohin geht die Tendenz? Das ist schwer zu sagen. Ich vermute, das ist ja so ein bisschen der erste richtige Gegner in dieser, also bei allem Respekt für Curaçao. Ich denke schon, dass das machbar ist. Ecuador wird dann im dritten Gruppenspiel nochmal eine andere Nummer sein. Genau, deswegen. Ich wusel mich hier gerade um eine klare Antwort herum. Ich weiß nicht, ob du es merkst, aber ich denke schon, dass sie das gewinnen können. Und dann vielleicht wäre es sozusagen Ecuador das klassische zweite Spiel, was man dann irgendwie unentschieden spielt oder verliert.
Ich meine, in Deutschland schaut ja in der öffentlichen Berichterstattung, in der Wahrnehmung schon fast jeder auf ein mögliches Achtelfinale, was ja dann auch erst Spiel Nummer 5 in diesem Turnier wäre. Mögliches Achtelfinale gegen Frankreich möglich, wenn Deutschland die Gruppe gewinnt und Frankreich die Gruppe gewinnt. Also ich persönlich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass vielleicht Frankreich nur Zweiter wird. Norwegen ist stark in der Gruppe, da kommt es auch noch zum direkten Duell. Also dementsprechend ist ja da auch noch viel in Fluss und auch die deutsche Mannschaft, für die ist der Gruppensieg jetzt nach dem 7-1 gegen Curaçao Curaçao oder trotz dieses Kantersiegs alles andere als ein Selbstläufer. Ecuador, Elfenbeinküste, das werden nochmal ziemlich harte Tests.
Was ich auch gesehen habe, Entschuldigung, die Klammer will ich noch schnell aufmachen, es könnte ja ein 16-Finale gegen die Türkei geben und das finde ich auch sehr spannend, ehrlich gesagt. Was da in Deutschland dann los ist, also das finde ich spannend. Schottland ist auch noch in der Verlosung, fände ich auch toll. Schottische Fans sind super, hat man jetzt schon gesehen, da im Fenway Park, wie sie da gesungen haben, das wäre sehr stimmungsvoll und sehr toll. Ja, man kann zuversichtlich, also das ist natürlich auch großer Luxus, jetzt schon von der K.O.-Runde zu reden. Vor 4 und 8 Jahren war das noch nicht so möglich, der große Modus, dem großen Modus sei Dank. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es läuft. Schottland wäre nicht schlecht, muss ich sagen.
Deutschland ist nach dem 7-1 gegen Curaçao nach dem ersten Gruppenspieltag bereits zu 99,8% im Achtelfinale. Das hat der Statistikdienstleister Opta ausgerechnet. Von daher die Vorzeichen, sie könnten rosiger kaum sein, verglichen mit den Weltmeisterschaften 2018 in Russland und 2022 in Katar aus deutscher Sicht. Gut, dann würde ich sagen, man darf doch träumen vom WM-Titel.
Ja, hoffen wir es mal. Im Fußball ist alles möglich, deswegen schauen wir ihn so gerne. Aber wir hoffen es einfach.
Sebastian, vielen, vielen Dank dir. Gute Reise nach Toronto und wir hören uns hier wieder im Podcast. Bis dann.
Vielen Dank, ihr, ciao.
Und dann sind wir gespannt, was es zu berichten gilt aus Kanada, aus Toronto. Dort steigt dann Samstag 22 Uhr das zweite Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der WM 2026 gegen die Elfenbeinküste. Das war soweit für heute mit NTV Sport. Täglich während der Fußball-Weltmeisterschaft gibt es die Folgen passend zum Frühstück, zum Weg zur Arbeit, wie auch immer, wann auch immer. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Bis dahin.